ARD Sounds.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
Das älteste Kloster Deutschlands, das ist die Benediktinerabtei in Tholey. 1400 Jahre ist das her, dass sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. Und sie steht im Moment ja richtig gut immer noch da. Keine zerfallene Ruine, wie das ja manchmal bei Abteien aus dieser Zeit ist. Und seit 2020 gibt es dann auch noch die drei Glasfenster von Gerhard Richter, einem der bekanntesten, teuersten Künstler unserer Zeit. Die 11 Mönche haben die Benediktinerabtei gut belebt. Pilgerinnen und Pilger kommen gerne hin, religiös motivierte Touristen. Oliver Buchholz hat einen Tag in der Abtei Tholey verbracht, um herauszufinden, was macht diesen Ort heilig.
Freitag 7 Uhr. Jeden Morgen starten die 11 Benediktinermönche mit dem Morgengebet, den Laudes, in den Tag. Das tun sie im historischen Chorgestühl der Abteikirche, im Licht der Fenster von Gerhard Richter. Sie kamen im Zuge der Renovierung des Klosters von 2008 bis 2020 in die Kirche. An diesem Morgen strömt gleich nach dem Gebet eine Besuchergruppe, ein Golfverein aus Mannheim, in das gotische Gebäude, angeführt von Rudolf Schäfer, pensionierter Lehrer und Gästeführer in Tholey.
Also es beginnt mit Kindergartenkindern, mit denen kann ich natürlich nicht auf Details von Richter oder Mahzodi eingehen, aber da vermittle ich oder versuche es, die Freude eben, die von den Fenstern kommt, zu vermitteln. Dann kommen Schüler, die meistens gut vorbereitet sind im Kunstunterricht. Ja, und dann haben wir eine Gruppe von Handwerkern, die interessieren sich eigentlich nicht primär für die Fenster, sondern für die anderen Arbeiten, die hier geleistet wurden, die Orgel, die Böden und so weiter, die Steine, die ersetzt wurden. Und wir haben Kunstprofessoren, wir haben Gästeführer, zum Beispiel hatte ich mal die Domführer von Köln hier, ohne dass die sich also...
Die wollen die Kirchen jetzt tauschen?
Die wollen die Kirchen nicht tauschen, aber interessant war, das darf ich ruhig sagen, sie finden, dass die Richterfenster hier hinein mindestens genauso gut passen wie das Fenster in Köln.
Den Entwurf der drei Chorfenster hat der weltberühmte Künstler Gerhard Richter als eines seiner letzten großen Werke den Benediktinern geschenkt. Die bunten Muster sind auf der Grundlage eines abstrakten Bildes entstanden, das immer wieder geteilt, wiederholt und gespiegelt wird. Seit dem Einsetzen der Fenster 2020 kommen unzählige Besucher in die Abtei. Was auffällt? Die Blicke fallen oft nicht zuerst auf die Werke Richters, sondern auf die übrigen Fenster, die sehr figürlich in hell strahlenden Farben den Kirchenraum in ein buntes Licht tauchen. Sie wurden von der muslimischen Künstlerin Mahbuba Ilham Maqsoodi geschaffen. Den Zuschlag für ihre Entwürfe hat unter anderem der damalige Prior und jetzige Abt von Tholey, Pater Wendelinus Naumann, erteilt.
Frau Maqsoodi kommt aus einem muslimischen Hintergrund, ist aber sehr liberal. Und Gerhard Richter ist jetzt kein bekennender Christ, ist meines Wissens auch nicht Angehörige einer der Kirchen, aber er kommt halt eben aus dem Abendland. Er ist abendländisch geprägt auf vielfältige Art und Weise. Und trotzdem ist was Lustiges passiert. Die Frau aus dem Morgenland macht die konkrete Kunst und der Künstler aus dem Abendland macht die Abstraktion. Ganz anders als erwartet. Vielleicht liegt bei denen, die wir nicht Christen liegen, ein Funke drin von Gottes Vorstellung, der manch einem mit einem ganz engen Glaubensverständnis verborgen ist. Also ich finde, das ist bemerkenswert. Mit Maqsoodi bin ich sehr froh, dass wir einen interreligiösen Dialog sogar starten können. Und Gerhard Richter hat in den Interviews, die er gegeben hat, gesagt, er möchte gerne den Menschen Trost spenden mit den Fenstern. Die Fenster seien zum Trost da.
Die bunten Fenster von Maqsoodi greifen Personen und Geschichten aus der Bibel auf. Sie zeigen aber auch Heilige, die mit Tholey eng verbunden sind, wie den heiligen Wendelinus oder Hildegard von Bingen, deren Bruder Mönch in Tholey war.
Wir Gästeführer sagen, die Menschen kommen immer noch wegen Richter und gehen begeistert wegen Maqsoodi.
Die Gruppe aus Mannheim ist begeistert von der Klosterkirche.
Was hier jetzt geleistet wurde, was wir hier sehen können von der Künstlerin Masodi oder natürlich auch von Richter, eingebettet in so eine schöne alte gotische Kirche, ist mehr als eindrucksvoll.
Also ich würde sagen, ganz ehrlich, die Abteikirche ist absolut Hammer.
Die Künstler, die hier mit ihren Glasarbeiten gearbeitet haben, die eine Künstlerin, dass sie noch Muslima war, bleibt schon hängen. Und dann natürlich jetzt hier die Richterbilder, die eigentlich ja so nichts mit irgendwas Religiösem zu tun haben.
Dass eine Muslima in einer katholischen Kirche sich so präsentieren konnte. Und auch die Dinge oder was da in der Geschichte alles passiert ist, wie sie das dargestellt hat, für mich faszinierend.
Die gotische Abteikirche mit den besonderen Fenstern bildet das Herz des Klosters. In ihr finden Gottesdienste, Führungen und Konzerte statt. Das Gebet, das Ora, entsprechend der Benediktsregel, hat hier seinen festen Platz. Das Labora, also die Arbeit, beginnt hinter der Sakristeitür.
Derzeit leben wir mit 11 Mönchen in Tola. Es gibt zu 2 bis 3 Leute Interesse, die auch Interesse am Eintritt haben. Ja, die Aufgaben sind vielfältig, in der Pastoral, in der Seelsorge, Klosterseelsorge, auch Aushilfe in den Vereinen.
So Abt Venelinus, der erst seit November 2025 die Leitung des Klosters übernommen hat, nachdem sein Vorgänger unerwartet verstorben war. Der Abt achtet auf die Einhaltung der Benediktsregel. Das ist das Regelwerk, das der heilige Benedikt von Nursia, der den Orden 529 gegründet hat, für das Leben der Mönche hinterlassen hat. Der Abt verwaltet und organisiert außerdem den Klosteralltag. Dazu gehören auch die sogenannten Klosterbetriebe, etwa die Imkerei. Bruder Markus ist hier Herr über 100.000 Arbeiterinnen und Königinnen. Im unteren Teil des Klostergartens regiert das weibliche Geschlecht. Die männlichen Drohnen spielen im Bienenvolk eine untergeordnete Rolle. Bruder Markus sieht trotzdem Parallelen zum Kloster und zur Kirche.
Ein schöner Vergleich, wo ich mir immer vorstellen kann, ist, so ein Bienenvolk hat ja eine Königin, ja, und unsere Kirche hat ja auch eine Königin, die Jungfrau Maria. Und so ein Staat ist ein schöner Vergleich auch für die Kirche, ne?
Zur Arbeit zwischen den Gebets- und Essenszeiten dürfen die Mönche von Tola ihr Mönchsgewand, den schwarzen Habit, ablegen. Das regeln die sogenannten Hausbräuche.
Das wird ja auch dreckig werden, ne? Das wäre nicht so ideal, ne? Weil mit der Bienen dann verklebt alles oder im Garten dann mit der Erde und so, das wäre nicht so schön. Da müssten wir jeden Tag den Habit neu waschen. Also das sind wir eigentlich freigestellt.
Aber auch ohne typische Mönchskleidung ist Markus durch und durch Mönch.
Man muss immer versuchen, das richtige Maß zu finden zwischen dem Geistlichen, dem Lesen, der Meditation und aber auch der körperlichen Arbeit. Und da immer die Mitte zu finden, das ist immer relativ schwierig, weil manches meistens überwiegt dann doch die Arbeit. Und aber wenn man an den Bienen arbeitet, das ist auf einer Seite auch sehr beruhigend und kann auch meditativ sein.
Ora et labora, bete und arbeite. Das kann eben auch gleichzeitig geschehen, betont der Abt.
Das Wichtigste bei den beiden ist das Et, was dazwischen steht, dass man die miteinander verbinden kann. Also zeitmäßig würde ich sagen, nimmt das Gebet den kleineren Anteil ein. Aber nach der Komplett, das heißt so ab 7:45 bis zum nächsten Morgen, so gegen 6, ist man ja dann für sich. Und es ist ausdrücklich gewünscht, dass man in der Zeit also nicht nur schläft, sondern auch noch das persönliche Gebet und die Lectio Divina, also das Lesen der Heiligen Schrift, praktiziert. Das ist so ausdrücklich gewünscht, ne?
Die erste urkundliche Erwähnung des Klosters im heutigen saarländischen Tholey datiert auf das Jahr 634. Das ist das erste schriftliche Zeugnis über ein Kloster im heutigen Deutschland. Zuvor waren Mönche als Wanderprediger bekannt. Mit Benedikt von Nursia, dem Ordensgründer, wurden Mönche sesshaft, sammelten Reichtümer an. Deshalb wurde das Kloster im Laufe der Jahrhunderte mehrfach geplündert. Nicht zuletzt mit der Französischen Revolution kam es zu Enteignungen und wechselnden Besitzern. Über 150 Jahre standen die Räume dann leer. 1950 kamen die Benediktiner zurück. Das älteste Kloster Deutschlands ist seitdem wieder belebt.
Wir sollten uns davon nicht unter Druck setzen lassen, sondern sollten uns eher zeigen, dass über all die Jahrhunderte mit all ihren Kriegen und Katastrophen, auch mit den Unzulänglichkeiten mancher Äbte und mancher Mönche, das Kloster nicht untergegangen ist, sondern dass es immer weiter fortgeführt wurde. Und das ist gerade in unserer Zeit, die viele Unsicherheiten hat, finde ich das eigentlich sehr tröstlich zu sehen.
Das Kloster und die Region gehören seit knapp 1400 Jahren zusammen.
Die Rolle der Abtei ist eigentlich identitätsstiftend über den Ort hinaus. Die Tholeier sind schon stolz drauf, dass sie dieses Kloster haben. Man merkt so, dass es eine enge Verbindung über die Geschichte gibt. Die Abtei hatte Besitzungen in 220 Dörfern der Saarlouis-Lux-Region gehabt, vor allem eng hier im Kernbereich ums Kloster. Und daraus sind auch heute noch Verbindungen da.
Und die sollen nicht abreißen. Eine der Aufgaben von Abt Wendelinus, das Kloster am Leben erhalten, Nachwuchs gewinnen.
Die Jungen zu gewinnen und dass sie bleiben, das ist immer vor Ort. Wie legen wir die Benediktsregel aus und wie leben wir miteinander? Also ich persönlich bin den älteren Mitbrüdern hier sehr dankbar, dass sie keine Blockadepolitik betreiben, sondern dass denen sehr bewusst ist, wenn wir noch gerne in 10, 20, 30, 40 Jahren existieren wollen, dass wir dann immer notwendige Anpassungen durchführen müssen. Das kommt meines Erachtens auch daher, dass sich die jungen Mitbrüder auch um die Älteren bemühen. Dass die Älteren sehen, dass die wirklich auch auf ihre Art und Weise auf Gottessuche sind. Und das hält eigentlich ein Konvent zusammen.
Es ist kurz vor Mittag. Während die meisten Brüder zum Mittagsgebet in die Abteikirche strömen, biege ich zum Kochen ab. Am Herd steht zweimal die Woche Bruder Albert.
Backfisch, Spinat und Salzkartoffeln. Einfach.
Vor seinem Eintritt ins Kloster Tholei lehrte er Philosophie in Rom. Jetzt heißt es, morgens Messe halten, mittags Zwiebeln schnibbeln. Was ihm mehr Spaß bereitet?
Natürlich ist eine Messe, das ist kein Vergleich. Also
wenn Sie könnten, mehr Messen halten, weniger Zwiebeln schneiden.
Ja, und ist Beinen weniger auch.
Bis letztes Jahr waren die Tholeier Benediktiner ausgefalleneres Essen gewöhnt. Abt Mauritius, der 2025 unerwartet verstarb, lernte vor seinem Klostereintritt in der Sterneküche. Heute steht eher Hausmannskost auf dem Speiseplan.
Zum Beispiel Schnitzel mit Pommes oder jetzt auch Fischstäbchen mit Spinat und
asiatische Essen, sie essen so gern.
Und abends auch. Die jungen Brüder freuen sich manchmal auch, wenn wir auch ein Fest haben, ein besonderes oder so, wenn es dann abends was Warmes gibt, zum Beispiel Hamburger oder Pizza.
Unabhängig vom Gericht. Gegessen wird schweigend. Mal gibt es dazu eine Tischlesung, mal Musik. Mit am Tisch sitzt ein Gast, Sascha, der eine Woche im Kloster verbringt und mit den Mönchen lebt. Er hat einen besonderen Wunsch.
Ja, ich trete in den katholischen Glauben über, ich wurde evangelisch getauft und jetzt am Sonntag ist die Kommunion und die Firmung. Also ich werde katholisch.
Sascha hat die Abtei durch einen Bibelkreis von Bruder Albert kennengelernt. Hier im Kloster kann er sich auf seine neue Konfession in Ruhe vorbereiten.
Es ist ein ganz besonderer Ort und man spürt das, denke ich. Also wenn man sich länger hier aufhält, auch in der Gemeinschaft mit den Brüdern, das ist ein Gefühl, man spürt das.
Neben Beten und Arbeiten hat auch die Gästebetreuung einen hohen Stellenwert bei den Benediktinern. Im klostereigenen Gästehaus beherbergen die Brüder Pilger und Besucherinnen. Auch Einzelseelsorge, Beichten, Tauf- und Hochzeitsfeiern verbinden die Mönche mit den Menschen der Region.
Ja, wir sind ein Kloster im Saarland und die saarländischen Besonderheiten treffen sich da natürlich auch wieder im Kloster wieder. Also das eng vernetzt sein miteinander, Das ist also ganz klar, also mit der Bevölkerung hier vor Ort.
Viele Brüder, inklusive Abt, kommen selbst aus dem Saarland. In den umliegenden Kirchen helfen die drei Priester der Abtei bei Gottesdiensten aus. Insbesondere im Ort Tholey selbst bilden die Mönche spätestens seit der umfassenden Renovierung des Klosters das touristische Highlight der 13.000-Seelen-Gemeinde.
Aus touristischer Hinsicht hat es auf jeden Fall einen ganz besonderen Stellenwert für uns. Wir sehen es ja auch, Tagestouristen, die hierher kommen, Busgruppen, die hierher kommen, die explizit auch wegen des Klosters und wegen der Abtei hierher kommen. Deswegen können wir natürlich sagen, dass sich auch das touristische Bild der Gemeinde Tholey dadurch nochmal gewandelt hat. Es hat sich insoweit verändert, als dass plötzlich die Gemeinde Tholey natürlich auch in der Weltöffentlichkeit gerückt ist, zumindest mal was die Medien angeht. Also wenn in New York Times, wenn Zeitungen in Asien, in Südamerika über die Gemeinde Tholey berichten, wegen Gerhard Richter und dieser Fenster, dann ist das natürlich auch was für Aufmerksamkeit sorgt, was Menschen hierher bringt, die sich umgucken wollen und die neben den bekannten Fenstern von Gerhard Richter, die man ja in einigen anderen Kirchen schon kennt, jetzt auch hier nach Tholey kommen und Tholey plötzlich mit Weltkunst verbinden,
sagt Bürgermeister Andreas Maldener. Alles ausgelöst durch die neuen Fenster der Abtei.
Ganz am Anfang zur Planung der Renovierung waren die Fenster gar kein Thema gewesen. Man dachte an ganz andere Dinge. Und bei der Vorbereitung zur Renovierung hat sich dann herausgestellt, dass die Fenster viele Fehler hatten. Verdeckte Fehler, die man erst beim Stellen der Gerüste gesehen hat. Daraufhin hat man dann gesagt gehabt, ja, eigentlich müssten die Fenster komplett erneuert werden. Daraufhin haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben. Und die zwei Zweitplatzierten hat wir dann gebeten, ein Fensterquadranten in Glas zu schaffen, also kein Entwurf, um dann zu sehen, wie das in der Kirche wirkt, wenn wir uns Glas nicht vorstellen konnten. Und bei Frau Maxuti sind die Farben explodiert. Und damit sind wir zu Frau Maxuti gekommen, was sich als ein riesiger Glücksfall erwiesen hat.
Damit war das Thema Fenster eigentlich schon abgehakt. Doch durch einen Organisten kam der Kontakt zu Gerhard Richter, der nach anfänglichem Zögern dann überraschend die drei Chorfenster gestaltete.
Also die Kirche ist jetzt attraktiv, sie ist hell, sie ist durch die Kunst von Richter und Maxuti, die hat ein besonderes Gepräge, was die Menschen sehr anspricht, den Menschen von heute. Sie ist damit auch missionarisch. Also es kommen Leute, die nur der Kunst wegen kommen und dann doch auch mit der christlichen Botschaft konfrontiert werden und noch fragen. Und das war beabsichtigt und das ist schön zu sehen, dass ich das auch realisiert habe. Und für uns Mönche ist es auch gut, dass wir renovierte Gebäude haben.
Und das kommt anscheinend gut an. Der Altersdurchschnitt im Konvent liegt unter 50. Der Jüngste ist Bruder Henrik aus Schmelz-Michelbach. Er hat sich mit 18 Jahren zunächst als sogenannter Postulant den Benediktinern in Tholey angeschlossen.
Es ist ja ganz klar, dass das in dem Alter kein leichter Schritt ist und dass man natürlich auch ja vielleicht ein bisschen aneckt bei Familie und Freunden und so weiter. Ja, aber es war bei mir im Endeffekt so gewesen, mit so 16, 17 würde ich sagen, kam so erstmal der Wunsch, kirchlich tätig zu sein. Aber also da habe ich irgendwie so einen inneren Ruf halt eben gespürt, wo wir ja glauben, dass der vom lieben Herrgott kommt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe die Abtei vorher nicht gekannt, obwohl sie ja so reich an Historie, an kulturellem, aber auch an spirituellem ist. Und ja, dann bin ich mal hier hingegangen. Aus einem seltenen Besuch wurde irgendwann jeder Sonntag und durch damals noch Pater Prior Wendelinus und durch Pater Albert hat sich dann der Kontakt intensiviert und dann bin ich im Juli letzten Jahres zum ersten Mal für 2 Wochen habe ich ja Kloster auf Zeit gemacht und dann war für mich der Schritt klar, dass ich diesen Ruf im Postulat weiter prüfen möchte.
Genau. Bruder Henrik prüft für sich, ob er sich für immer ein Leben als Mönch vorstellen kann. Neben dem Studium der lateinischen Sprache ist er im Kloster für kleinere Aufgaben, etwa die Sorge um Klosterhündin Thea, eingeteilt. Dass er im ältesten Kloster Deutschlands gelandet ist, bringt für ihn eine besondere Herausforderung mit sich.
Insbesondere die Jüngeren, die wissen natürlich auch, dass dringend noch mehr Nachwuchs auch gebraucht wird. Und man sieht sich schon da ein bisschen in der Verantwortung, dass man nach außen hin auch ein gutes Bild dann gibt, dass es eben ja, dem Ganzen auch entspricht, dass es das älteste Kloster Deutschlands ist.
Ich gehe mit Bruder Henrik durch den Klostergarten. vorbei an Wiesen, Obstbäumen, dem historischen Teehaus, dem Besucherzentrum, einem Brunnen und der Imkerei, zurück ins Klostergebäude, in die ehemalige Krypta, umgeben von dicken Mauern.
Genau, und heute eben ist es ein Klosterladen. Ist auch vor allem der beste Arbeitsplatz im Sommer.
Es ist also ein richtig dickes Gewölbe.
Genau, sehr dickes Gewölbe eben auch. Also es ist sehr angenehmes Arbeitsklima dann gerade im Sommer.
Herr über Bücher, Klosterbier und Rosenkränze ist hier Bruder Maurus mit Wurzeln in Luxemburg. Gemäß der Benediktsregel sollen die Brüder durch ihre eigenen Hände Arbeit leben können.
Es macht mir auch Freude, nicht nur Sachen zu verkaufen, sondern auch mit den Leuten auch ins Gespräch zu kommen.
Welche Gespräche kommen da so zustande?
Ja gut, allgemeine Gespräche eben so über Gott und die Welt eben auch. Wo die Leute dann auch ihre Erfahrungen dann auch mit Klosterleben machen oder generell Kloster machen, punkto Kirche auch.
Sein Weg ins Kloster war nicht so geradlinig wie der von Bruder Henrik.
Ja, das ist ein sehr langer Weg gewesen. Also ich bin jetzt schon seit 8 Jahren in dieser Gemeinschaft und habe vorher mich auch nach anderen Gemeinschaften umgeschaut, bin nämlich auch vom Beruf gelernter Altenpfleger.
Insbesondere die Glocken der Abteikirche haben es Bruder Maurus angetan. Er lädt mich zu einer Turmbesteigung ein.
Also warum die Leidenschaft der Glocken eben hat mich schon als kleiner Bub eben auch immer schon fasziniert und interessiert. Als mit 9 Jahren war ich Ministrant gewesen. Einmal habe ich dann unsere Küsterin gefragt, ob ich mal die große Glocke läuten darf zum Vorläuten, zum Gottesdienst. Diese hat es dann natürlich erlaubt und ja, allein als die dann in Bewegung dann auch kam eben, ja, das hatte mir schon allein große Freude auch bereitet.
Heute ist er für die sogenannte Läuteordnung zuständig, also zu welchem Anlass welche der 7 Glocken zusammen läuten.
Ja, es ist eben ein sehr besonderes Geläut eben, das heißt eben unsere große Glocke, die stammt aus dem Jahre 1958, wurde hier in Saint-Louis Frau Lautern gegossen. Unsere anderen Glocken stammen aus Frankreich, von der Gießerei Paccard, wurden 51 gegossen. Und dann haben wir noch eine historische Glocke aus dem 15. Jahrhundert. Genau, also die passt auch nicht so zum bestehenden Geläut. Und unser Geläut eben zeichnet sich daraus aus, eben weil es einfach auch sehr singfreudig auch ist.
Für Laien klingt das nach einem runden Klang. Der Experte hört, die Glocken könnten es besser, sagt Bruder Maurus. Die Klöppel schlagen zu hart an und die historische Glocke aus dem 15. Jahrhundert ist ohnehin schon schwer beschädigt und passt nicht zu den anderen.
Die Klöppel werden gekürzt, die werden dann auch gerade bei ihr hier eben an die richtige Schlagstelle auch angebracht. Dann auch die große Glocke, die wird tonkorrigiert, weil sie letztendlich nicht den Schlagton hat, eben den sie haben soll. Nicht nur an den Klöppel soll etwas geändert werden, sondern es soll auch eine neue Glocke angeschafft werden. Das ist unser Projekt für dieses Jahr. Ziel ist es, dass die neue Glocke am 8. Dezember 2026 in der Kirche stehen soll. Man sieht hier dann die historische Glocke. Sie hat auch hier einen, ja, schon historischen, urigen Klang. Ist aus dem Jahrgang 1458-59 von einem Wilhelm Zunn gegossen worden. Man erkennt es auch hier an der, ja, mittelalterlichen Schrift. Und ja, die passt vom bestehenden Geläut her nicht zu den anderen Glocken. Die wurde auch vor einigen Jahren, hatte die einen Riss gehabt während des Läutens. Das heißt also, die Glocke ist, wie man im Fachbegriff sagt, gesprungen, wurde dann auch geschweißt. Denn die Konsequenz letztendlich daraus war, als sie dann geschweißt wieder hierher zurückkam, dass sie dann sehr, sehr schwach auf der Brust war.
Wir steigen die schmale Treppe wieder hinunter. Unten in der Kirche wartet schon eine weitere Besuchergruppe, die mit eigenem Organisten angereist ist und sich ein Konzert auf der großen Orgel gönnt. Gleich beginnt für die Mönche das Abendgebet. Mit der Vesper, dem Abendgebet der Kirche, endet für mich als Besucher der Tag in der Benediktinerabtei St. Mauritius Tholey, einem wahrlich heiligen Ort. Einmalige Geschichte, Faszinierende Kunst und das emsige Treiben der 11 Mönche zeichnen das älteste Kloster Deutschlands aus. Das Nachtgebet, die Komplett, beten die 11 Benediktinermönche hinter geschlossenen Türen.
Die Abtei Tholey, moderne Weltkunst im ältesten Kloster Deutschlands. Was macht diesen Ort heilig? Oliver Buchholz mit unserem Land und Leute im Anschluss an die Sendung. Also ab jetzt können Sie unser Land und Leute auch im SR3 Podcast und in der ARD Sounds App abrufen.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.